Wir starten heute mal mit der Frage, was für ein Gott ist das Thema? Und die Frage ist, wie ist Gott? Und das ist eigentlich eine einfache Frage, die wir im Kindergottesdienst oft schnell beantworten können. Deswegen dachte ich mal, ich frage mal in die Runde, wie ist Gott? Das müsst ihr aktiv werden, sie müssen aktiv werden. Ich schreibe mal hier dann die Adjektive auf. Ja? Zum Beispiel als Einstieg, ich mache den ersten, liebend. Ja? Ich hoffe, man kann es ein bisschen lesen. Wie ist Gott?
Ewig.
Ewig.
Heilig.
Heilig.
Barmherzig.
Barmherzig, geduldig. Gerecht, ja.
Allmächtig.
Wie
Jesus steht über allem. Ist immer richtig. Hey, was war noch? Allwissend. Eifernd. Das ist schwierig.
Verborgen.
Verborgen, ja. Gnädig haben wir. Treu.
Unbegreiflich.
Unbegreiflich, genau.
Stark.
Stark. Okay, ich glaube, uns würde noch so viel einfallen, natürlich. Wir haben viele, sag ich mal, Prädikate gefunden für Jesus und für Gott an sich. Wie ist Gott für uns? Wie erleben wir Gott? Wie nehmen wir Gott wahr? Und wie stellen wir uns ihn auch vor? Und ich werde gleich nochmal drauf kommen. Jetzt möchte ich mal erst in unseren Text reinschauen aus Offenbarung 1. Und zwar ist der Johannes ganz am Anfang der Offenbarung, tritt zu Johannes eigentlich Gott hin und Jesus erscheint ihm. Das ist die allererste Vision, die Johannes bekommt. Und das ist dann quasi, danach kommen noch viele andere Visionen und noch viele andere Berichte, wie Johannes Jesus sieht und wie er auch dann das Ende sieht der Welt und so weiter. Aber am Anfang wird ihm eine Vision gezeigt, die er wirklich, wo nochmal gezeigt wird, wer Jesus für ihn ist, wer Jesus überhaupt ist. Deswegen auch die Aufzählung. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich, an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen, um des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen. Am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Also hier seine erste Vision, die erste Begegnung. Schreib auf, was du siehst. Und dann sieht er. Und ich wandte mich um und zu sehen einer nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand. Das kommt gleich. Einem Menschensohn gleich. Hier diesen Menschensohn-Titel, der oft im Neuen Testament verwendet wird, in den Evangelien, ist letztlich immer der Begriff für Jesus. Er sieht Jesus zwischen den sieben goldenen Leuchtern. Das sind eigentlich so die sieben Gemeinden. Sieben Gemeinden, die dann später, die ich ja auch schon aufgezählt hatte, alle einen eigenen kleinen Brief bekommen und alle so eine spezielle Abhandlung bekommen. Sieben ist eigentlich immer die Vollzahl in der Bibel. Das bedeutet vollumfassend, vollständig. Und soll also nicht bedeuten, es gab nur sieben Gemeinden in Kleinasien da, sondern es gab viel mehr. Aber diese sieben stehen eben für vielleicht sogar alle Gemeinden. Also vielleicht auch für unsere Gemeinden. Und jetzt lesen wir die Beschreibung, wie er sieht, wie er den Menschensohn sieht. Angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Ihr wisst gleich, was es bedeutet natürlich, oder? Also ein langes Gewand ist der Priester, also steht für den Priester, der damals immer die Sündenvergebung ausgesprochen hat. Dann der Gürtel um die Brust ist ein König. Ein König, ein Herrscher. Wir lesen weiter. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Weißes Haupt besteht für Weisheit, für einen Richter vielleicht, der weise urteilen kann. Die Augen wie Feuer, er ist allsehend, er durchdringt alles, er sieht alles, ihm bleibt nichts verborgen. Und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Die Füße aus Golderz, also steht für Standhaftigkeit, wir haben aufgeschrieben Treue, das passt dazu. Die Stimme wie wasserrauschend, also immer hörbar und auch so dauerhaft, also fließend wie das Wasser, das immer sprudelt. Eine Stimme, die durchdringt. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Nochmal 3 Bilder. Die 7 Sterne in der rechten Hand steht am Schluss für die Macht, für die Allmacht, für die 7 wieder die Vollzahl. Er hat alles in der Hand und ist darüber der Herrscher. Der Mund mit dem zweischneidigen Schwert ist der Richter, der trennen kann, das Richtige von dem Bösen. Und das Angesicht, die Sonne, das meint nicht nur das Angesicht im Gesichtszug sozusagen, sondern das meint eigentlich den ganzen Körper. Der ganze Jesus hat er gesehen in diesem Licht. Das meint eigentlich allumfassende Macht. Wir haben hier eine sehr facettenreiche Beschreibung. Man könnte zu jedem Punkt eine eigene Predigt halten. Aber es zeigt uns ein bisschen auch die Bandbreite Gottes und Jesus. Wie breit können wir Jesus denken? Wie facettenreich können wir Jesus denken? Wie tun wir das? Und ich glaube, wir sehen auf der einen Seite die große Entlastung in diesen Beschreibungen. Der Priester, der jedes Jahr im Alten Testament die Sünden vergeben hat, der dafür eingestanden ist, dass die Sünden weggenommen werden von Menschen, der befreit, der entlastet. Die Weisheit, die uns vielleicht leiten kann, da wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, da kann die Weisheit Jesu uns leiten. Und da hoffen wir darauf, vertrauen darauf. Gott ist treu und beständig. Und wenn wir es, sag ich mal, nicht hinkriegen, wenn wir es versauen, Gott bleibt an unserer Seite. Es ist wohltuend und entlastend. Ich schreibe das mal kurz auf. Wir haben eine entlastende Seite. Ich mache da mal so einen Strich. Und die andere Seite, die hier auch beschrieben ist, ist eben, ich würde mal sagen, die belastende Seite, um das mal ein bisschen steil auszusagen. Es gibt eine entlastende Seite und eine belastende Seite Gottes. Diese belastende Seite ist vielleicht der König, der herrscht, der natürlich auch gut herrscht, aber auch zugleich seinen Plan umsetzt, der vielleicht auch mal jemanden wohin stellt, wo man vielleicht gar nicht hingehen wollte, der einem einen Platz zuweist, den man vielleicht nicht haben wollte. Oder auch die durchdringenden Augen sind auch erstmal etwas Gutes, was Wohltuendes zum einen. Zum anderen sehen wir aber auch, dass nichts verborgen bleibt. Wir können vor Gott nichts geheim halten. Für uns ist es so, dass auch die peinlichen Dinge vor Gott nicht verborgen bleiben. Und Gott kann, wenn er dann möchte, also hier, wir haben aufgeschrieben, das Verborgene, auch aufdecken. Und wie unangenehm ist das? Steil gesprochen, wie belastend ist das? Kann das auch sein? Und natürlich auch der Richter. Wenn wir hier das Richterbild nehmen von dem zweischneidigen Schwert, der trennt, der auch mal etwas uns verbietet oder auch mal sagt, das ist genau das Falsche. Du bist in diesem Punkt einen falschen Weg gegangen. Du hast das Falsche getan. Also eine belastende Seite. Und deswegen muss man eigentlich auf diese Seite nochmal ergänzen mit vielleicht nochmal anderen Wörtern. Ich habe das mal so, zum Beispiel auch korrigierend. Können wir uns Gott vorstellen als einen korrigierenden Gott? oder ein Gott, der einschränkt. Man könnte noch sicherlich vieles aufzählen. Ich glaube, wir haben hier immer zwei Seiten, die jetzt, sage ich mal, sehr plakativ sind. Es gibt natürlich viel Graubereich, deswegen auch in der Mitte das heilig, ewig, gerecht, stark. Das kann auf beide Seiten auch für uns Auswirkungen haben, im sehr belastenden, aber auch im sehr entlastenden Sinne. Und ich sag mal so, wir haben aufgeschrieben und sehr viele Punkte gefunden auf der entlastenden Seite. Und auf der belastenden Seite sind ein paar wenigere Punkte gefunden worden. Und ich sag mal, wir, glaube ich, unter uns Christen oder vielleicht auch auf unserer Gemeinde, gibt es natürlich eine Blickrichtung. Und ich sag mal, auch wir Christen haben Scheuklappen, nicht nur die Pferde im englischen Garten, sondern ich glaube, wir Christen haben auch manchmal Scheuklappen auf, obwohl wir um das Ganze wissen, alles was da draufsteht. Wir wissen um das alle, aber wir haben vielleicht einen Fokus, zum Beispiel beim Bibellesen. Wie lesen Sie Bibel? Lesen Sie unter dem Fokus, was möchte Gott mir heute zeigen, in dem Sinne, wie kann Gott mich entlasten? Wie kann ich Trost finden bei Gott? Wie kann ich aufgebaut werden von Gott? Und man liest unter diesem einen Fokus. Oder man hört Predigten unter diesem Fokus. Man hört die Predigt und fragt sich, was kann mir Gott Gutes mitgeben für diese ganze Woche? Ich will auch natürlich immer sagen, es ist alles, das ist nicht falsch. Das ist Gott. Und so ist auch Gott, der das auch geben kann und wird. Und doch, glaube ich, gibt es vielleicht eine Einseitigkeit, wenn wir nur eine der beiden Seiten betrachten. Vielleicht hoffen wir manchmal auf die große Entlastung, wenn man sich etwas gönnen will und man fragt sich, ja, kann ich mir das erlauben? Und man hofft sich dann von Gott irgendwie so eine Bestätigung, ja komm, du darfst dir etwas gönnen. Oder man hat die Frage, ja, muss ich jetzt so viel spenden? Ich habe doch schon einiges rausgegeben. Und dann fragt man sich oder wünscht man sich vielleicht insgeheim diese Entlastung, zu sagen, na Gott, na, behalt's ruhig, du darfst dir auch selbst was gönnen. Oder man sagt, muss ich jetzt mitarbeiten im Minikino? Und vielleicht hofft man darauf zu sagen, ja nee, du machst schon so viel, Gott will dich entlasten, du hast einen tollen Job, du machst da gute Arbeit und so weiter. Man sucht vielleicht diese Entlastung, hat diesen Fokus. Und vergisst vielleicht dabei auch mal das Gegenstück. Natürlich muss ich mir auch gerechterweise das andere auch aufzählen. Und wenn man sagt, vielleicht sehen manche Menschen nur die Belastung, die Aufgaben, die zu tun sind. In der Gemeinde muss man so viel retten, man muss so viel dem Jugendpastor unter die Arme greifen, weil er es nicht hinkriegt. Und man hat immer das Gefühl, man macht zu wenig, man sieht die Arbeit und man kann gar nicht das andere wahrnehmen, die entlastende Seite. Das gibt es auch. Und vielleicht können Sie sich einfach mal kurz die Frage stellen, welchen Fokus hatte ich eigentlich letzte Woche? Im letzten Monat, letzten Zeit, wo habe ich Gott wahrgenommen? In welchem Bereich? Und ich will nicht sagen, das eine ist das Richtige. Es geht hier nicht um entweder oder, sondern es geht um das Ganze. Dass wir Gott ganz wahrnehmen. Auf beiden Seiten. Das ist kein Gegeneinander, ja? Ich glaube, am Schluss geht es darum, dass wir Gott in seiner Vielfalt wieder erkennen dürfen. Dass wir Gott erleben können in diesen Bereichen, dass er uns korrigiert und das richtig und gut ist für uns. Dass wir Gott erleben können, dass er auch verborgen ist und das irgendwie wertschätzen können. Dass er einschränkt, dass er uns etwas nicht gibt, wo wir es doch gewollt haben. Dass er uns auch mal herausfordert in Dingen, wo wir gesagt haben, eigentlich will ich das nicht. Das ist jetzt so anstrengend, ich habe schon so viel um die Ohren. Dass wir das auch wahrnehmen können und natürlich auch das andere. Beides. Und ich glaube, wir dürfen da unseren Fokus immer mal wieder ausrichten, neu ausrichten auf das andere, was wir vielleicht im vergangenen Monat ausgeblendet haben. Nicht bewusst. Ich glaube nicht, dass das bewusst geschieht. Aber man hat manchmal Vorlieben, würde ich mal sagen. Wie gehen wir mit so einem facettenreichen Gott um? Ich will nochmal auf Johannes zurückkommen. Er schreibt in Vers 9, ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich, an der Geduld in Jesus, war auf der Insel in Patmos, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Also wenn ich Johannes anschaue, dann schreibt er hier, beschreibt einen Jesus, den er sieht, aus einer Situation, die eine sehr belastende Situation ist. Eine Situation, in der er ist verbannt worden, weil er gepredigt hat. Er hat von Jesus erzählt und deswegen wurde er auf so eine kleine Insel verbannt, irgendwo im Mittelmeer. Und er durfte nicht mehr davon, diese Insel runter. Damals wurde das getan, damit man Leute, die Meinung, also Meinungsmacher, dass man die abschiebt. Man wollte nicht da irgendwie Stress haben, man schiebt die Meinungsmacher ab auf eine Insel, da können sie sich alle gegenseitig die Meinung geigen und dann passt es. Er sieht sich selbst in einer großen Belastung. Und gleichzeitig sieht er auch die 7 Gemeinden, die er vor Augen hat, auch in riesigen Belastungen. Jede Gemeinde hat so eine große Belastung. Die eine ist zu reich, ist auch eine Belastung manchmal, weil sie nur noch sich ums Geld dreht, weil sie sagt, wir haben noch alles. Die andere streitet innerhalb der Gemeinde. Den einen ist der Glaube verloren gegangen, so die Anfangsliebe zu Gott ist völlig weggebrochen. Dann haben natürlich die ganzen Gemeinden auch Verfolgungswellen erlebt, wo sie ganz belastete Situationen erlebt haben. Und Johannes sieht das. Er sieht die Belastung wegen Jesus. Er sieht die Belastung ja nicht, weil sie sich halt treffen wie ein Verein, sondern weil sie sich um Jesu Willen treffen. Deswegen wurde er selbst belastet und die Gemeinden ebenso. Und ich glaube, wenn wir Belastungen erleben, sind wir sehr schnell daran, dass wir uns an Gott wenden, zu Recht an Gott wenden. Wir fragen Gott, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, die größer sind als Kleinigkeiten, dann fragen wir Gott, Gott, du kannst doch vereinen. Komm, mach es. Wenn wir Mobbing erleben, sagen wir, Gott, halte das auf, hol mich da raus. Wenn wir Chaos in der Familie haben, dann beten wir darum, dass da Ordnung entsteht, dass Gott Ordnung schafft. Und wenn wir keine Zukunftsperspektive haben, fragen wir Gott, zeig uns den Weg, zeig mir doch bitte den Weg. Und das sind alles berechtigte Gebete, die dürft ihr nicht falsch verstehen. Da sind wir auf Gott geworfen, ganz auf Gott angewiesen und da heißt es, da vertrauen wir, da wollen wir vertrauen, wir wollen von Gott ein Signal, das ist richtig gut. Johannes geht aber mit diesen Belastungen, die er selber erlebt und auch die er in der Gemeinden sieht, ganz anders um. Er sagt nicht den Gemeinden, den Streit, den ihr da habt, den nehme ich mal weg, kein Problem, Gott wird euch das schon alles ordnen. Er sagt nicht, die Verfolgung, ja, ich sehe das kommen, die ist bald weg, müsst nur noch ein paar Tage durchhalten, Gott nimmt das alles schön weg. Er sagt nicht, das Chaos bei euch, die Liebe, die weggegangen ist, die Beziehung zu Gott, die fehlt, das werde ich auch alles richten. Das ist nicht die Verheißung, die Gott ihm gibt. Später schreibt er den Gemeinden im Detail, was vielleicht auch zu tun ist, wo man vielleicht nochmal praktisch anwenden kann, wo man irgendwie nochmal mehr Beziehungen wieder neu entfachen kann zu Gott. Das kommt erst später. Aber als allererstes schreibt er was anderes. Ich lese noch ab Vers 17. Und als ich ihn sah, das ist also direkt, nachdem er den facettenreichen Menschensohn gesehen hat, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Er hält sich allgemein. Er ist der Erste und der Letzte. Das A und das O, das ist so ein Dauerhymnus, der in der Offenbarung immer wieder kommt. Gott ist immer A und O, A und O. Anfang und Ende des griechischen Alphabets. Er ist immer der Erste und der Letzte. Und wir wissen, ob wir in belastenden Situationen sind oder in entlastenden Situationen oder wie wir Gott wahrnehmen, das bleibt immer gleich. Johannes erfährt hier, dass eine Hand auf ihn gelegt wird, die ihn schützt, die ihn tröstet. Und der Erste und der Letzte ist Gott. Das bedeutet nicht, ja, ich, Jesus, ich bin lebendig bis in Ewigkeit im Gegensatz zu euch, sondern ich bin immer der Anfang bei dir und auch immer das Ende. Das bedeutet, ich bin da von Anfang deines Lebens bis zum Ende deines Lebens. Ich bin da von jedem Tagesanfang bis zu jedem Tagesende in deinem Leben. Ich bin da von jeder Stunde, die anfängt, bis zu jeder Stunde, die beendet wird. Ich bin da bei jeder Lebensminute, Lebenssekunde. Man kann das runterbrechen. Das bedeutet, ich bin das A, das O. Ich bin ewig. Und das nicht nur heute, sondern jeden Tag. Jeden Tag neu. Er ist lebendig. Das heißt nicht, er schaut zu. Er ist der Beobachter von außen, der betrachtet uns und sieht, was wir so machen, wie es uns so geht, wie wir rumwursteln. Jesus ist lebendig, weil er mitbekommt, wie es uns geht, weil er uns sieht. Er ist lebendig, weil er mit feurigen Augen uns anguckt und durchdringt und weiß noch viel mehr, wie es uns geht, wie wir es selbst nicht wüssten. Jesus ist lebendig, weil er lebendig bei uns ist, nah ist. Und ja, Johannes sieht in seinem eigenen Leben und auch in dem Leben der Gemeinde, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Was es bedeutet, wenn wir uns Gott aussetzen. Und das ist auch das, was ich Ihnen sagen muss. Wenn Sie sich Gott aussetzen, wenn wir uns Gott aussetzen, wenn Johannes sich Gott aussetzt, dann kann es sein, dass es belastende Situationen gibt. Dann kann es sein, dass es auch Entlastung gibt von Gott. Wenn wir uns dem aussetzen, dann können wir beides erfahren und werden höchstwahrscheinlich auch beides erfahren. Natürlich kann man auch sagen, irgendwie, ja, dann bin ich ja, wenn ich mich Gott aussetze, dann bin ich ja der Willkür Gottes überlassen. Mal kommt das, wann, was ist morgen? Man weiß ja nicht, was passiert. Alles ist immer schwappt hin und her. Könnte alles kommen. Und ja, wir wissen auch nicht, was kommt. Wir wissen nicht, wo Gott uns hinführt. Wenn wir uns Gott aussetzen, wissen wir nicht, was am Ende unseres Lebens geschieht. Wenn wir zurückschauen, haben wir vielleicht nicht den Weg gegangen, den wir gehen wollten mal. Aber eins steht fest. Und das steht, glaube ich, über all dem. Jesus sagt hier, fürchte dich nicht. Und er legt die Hand, seine rechte Hand, also das ist die Hand, die schützende Hand auf ihn und sagt, fürchte dich nicht. Das ist also nicht Gottes Willkür, die am Schluss uns irgendwo hintreibt und mal hier und mal da hängen lässt, sondern es ist ein Gott, der sich um uns sorgt, der, sag ich mal, um uns schützen, seine Hand legt und sagt dir, fürchte dich nicht, da wo ich dich hinstelle, da bin ich schon längst gewesen. Und da wo ich dich hinstelle, da habe ich dich gerade hingestellt, weil ich dich da brauche. Du erlebst das vielleicht als eine schwierige Situation, aber du brauchst dich nicht fürchten, weil ich sage zu dir, fürchte dich nicht. Ich bin da von Anfang bis Ende, egal in dieser Situation, wie sie für dich auswirkt, Wirkungen hat. Ich habe nochmal diese Prädikate auf der Folie. Die Reaktion, die Johannes nämlich auf diese ganzen Bilder hatte, die er bekommen hat von Jesus, die ist nämlich auch nochmal sehr bedeutend. Und zwar heißt es im Text, und als ich ihn sah, fiel ich zu Füßen wie tot. Also er kann nicht anders als hinzuknien, auf die Füße, hinzufallen, wie wenn er auf einmal weggehauen wird von Gott, von dieser Demonstration der Macht, vor lauter Ehrfurcht, vor lauter Größe, Stärke, Macht Gottes, bleibt ihm nichts anderes übrig, als auf die Knie zu gehen. Ganz demütig wird er klein. Und hier geht es also nicht darum, wie wenn manchmal beim Lobpreis oder im Gebet, wenn man sagt, ich gehe auf die Knie, damit ich mir eine bessere Gebetshaltung einnehme, damit ich besser bei mir und bei Gott ankomme. Darum geht es in diesem Punkt nicht. Es geht in diesem Punkt nur darum, dass Jesus den Johannes so ergriffen hat, dass er wie tot umfällt. Tod ist ein, sag ich mal, ein Ausspruch von das eine, man kann nicht mitreden. Keiner kann mitreden beim Tod. Der Tod, der überkommt einen einfach. Der Tod, gegen den Tod sind wir machtlos. Und ich glaube, das ist bewusst hier geschrieben, dass er wie tot umfällt. Weil wenn Gott seine Macht demonstriert, wenn Jesus seine Macht zeigt, dann ist jeder wie tot. Ich meine damit, dann haben die Menschen keinen Einfluss mehr darauf. Dann haben wir keinen Einfluss mehr darauf. Wenn Gott anfängt zu wirken, dann sind wir wie gelähmt. Dann sind die Machthaber unserer Erde wie tot. wenn Gott anfängt zu wirken. Jesus ist der Machthaber, der dies genau umsetzen kann. Und ich glaube, es ist etwas Besonderes, das vielleicht wieder neu zu entdecken, was es bedeutet, die Größe, die Facettenvielfalt, die Vollmacht Gottes. Und das ist immer schwierig, in so einer Predigt irgendwie runterzubrechen und zu motivieren, zu sagen, ja, jetzt seid auch mal ehrfürchtig und seid auch mal begeistert von dieser Größe Gottes. Ich glaube, das kann man nicht produzieren. Man kann es vielleicht immer wieder neu entdecken, wenn man seinen Fokus auch mal wieder darauf lenkt. Wir haben einen Freund Jesus, ja. Wir haben auch einen Jesus, der hier mit diesen ganzen Prädikaten auch versehen ist. Ein König, der mächtig ist. Da fragt man sich, ja, jetzt marschiert Erdogan wieder im nächsten Land ein. Wo soll das hinführen? Aber wir wissen, wenn Jesus eingreift, dann ist selbst Erdogan wie tot. Dann sind die Machthaber wie tot. Und wenn er in unserem Leben eingreift, dann kann keiner das aufhalten. Wir auch nicht. Ich möchte uns einladen, dass wir jetzt Gott loben. Wir haben ganz bewusst nach der Predigt jetzt 3 Lieder als kleinen Lobpreisblock, um nochmal ganz persönlich, jeder für sich, Gott anzubeten. Auch Gott das zu geben, wo er vielleicht seine Größe zeigt. Mit den Liedern, mit den Worten, die wir da nehmen können, Gott Ehrfurcht geben. Das heißt, ich erkenne die Macht Gottes an. Das heißt, ich gestehe ein, dass wenn Gott eingreift, dass es wirklich ist, dass er das wirklich umfassend macht. Und ich erkenne an, dass Gott die Welt in der Hand hat letztlich, dass er alles in der Hand hat, dass er mein Leben in der Hand hat. Lass uns das jetzt Gott zeigen in den nächsten 3 Liedern.